Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel von Arte heißt es, die Lage Deutschlands kurz vor der Bundestagswahl Made in Germany war viele Jahre ein Markenzeichen in der ganzen Welt. Deutschland stand für eine starke Ökonomie und eine stabile Demokratie. Heute leidet die größte Volkswirtschaft Europas unter einer epochalen Strukturkrise. Demokratische Mitte wird von populistischen Bewegungen angegriffen. Was ist bloß mit Deutschland los? Am 23. Februar wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Was kommt da auf Deutschland und die EU-Partnerländer zu? Viele Jahre war Made in Germany ein Markenzeichen in der ganzen Welt, der Goldstandard für eine starke Ökonomie und eine stabile Demokratie. Doch die Strukturen, die dem Land den Wohlstand gesichert haben, brechen weg. Heute leidet die größte Volkswirtschaft Europas unter hohen Energiekosten, Bürokratisierung, Inflation und einer Strukturkrise. Die demokratische Mitte wird von populistischen Bewegungen angegriffen. Die Bundeswehr ist schlecht ausgestattet und die Verteidigungspolitik fährt kaum berechenbare Schlangenlinien. Europa fragt sich, was ist bloß mit Deutschland los? In Reportagen aus Frankreich, Polen und Deutschland untersucht der Beitrag, welche Hoffnungen und Befürchtungen die Menschen umtreiben. Was bewegt Arbeiter, Migranten, kleine und mittlere Unternehmer in Deutschland und entlang der deutschen Grenzen? Was befürchten und was erhoffen sie sich von einer neuen Regierung in Berlin? Korrespondenten wie Pascal Thibault und Rosalia Romani schildern, wie die Nachbarländer heute auf Deutschland blicken. Und Experten wie Isabelle Borucke, Roman Blätter oder Sönke Neitzel analysieren, wie es um Deutschlands einst exzellenten Status auf dem internationalen Parkett steht. So ergibt sich ein hintergründiges und manchmal überraschendes Bild, warum Deutschland über viele Jahre die Signale des Strukturwandels nicht gehört hat und was eine neue Regierung an Problemen vor der Brust hat. Deutschland hat vor 2 Wochen gespannt auf die Bundestags geblickt, da viele Menschen sich nach einer drastischen Veränderung gesehnt haben. Da Deutschland viele Probleme zu bewältigen hat, aber man frage sich, warum ist dieses Land nicht in der Lage gewesen, eine funktionierende Regierung zu führen? Die Gründe können unterschiedlich ausfallen, da sie im Auge des Betrachters liegen. Und heute besprechen wir einen Fall, wo Salomos Regierung zu sehen ist. Und das in einem sehr erfolgreichen Regiment, wo wir einiges daraus entnehmen können. So lasst uns nun den Predigtext heranziehen. Und zwar 1. Könige Kapitel 4, die Verse 1 bis 19, wo es so heißt. Und der König Salomo regierte über ganz Israel, und dies waren seine obersten Beamten. Asaria, der Sohn des Priesters Sadok, Elihoreb und Achia, die beiden Söhne Sisas, waren Schreiber. Josaphat, der Sohn Achiluts, war Kanzleischreiber, und Benaja, der Sohn Jojadas, war Heerführer. Sadok aber und Abiatar waren Priester. Asaria, der Sohn Nathans, war über die Aufseher gesetzt. Sabot, der Sohn Nathans, war Minister der Freund des Königs. Achisa war über das Haus gesetzt. Und Adoniram, der Sohn Abdas, über die Fronarbeit. Und Salomo hatte 12 Aufseher über ganz Israel, die den König und sein Haus mit Speise versorgten. Je einen Monat im Jahr war jeder mit der Versorgung beauftragt. Und dies sind ihre Namen. Der Sohn Hurs auf dem Bergland Ephraim, der Sohn Delkas in Makas und in Salvin und in Beth Shemesh und in Elon Beth Hanan, der Sohn Jehesetz in Arobot über Socho und das ganze Land Hefa, der Sohn Abinadabs über das ganze Hügelland von Dor. Dieser hatte Tafat, eine Tochter Salomos, zur Frau. Bana, der Sohn Acheluts in Tanach und Megiddo und über das ganze Bet-Shean, das neben Zachdan unterhalb von Jezreel liegt. Von Bet-Shean bis nach Abel-Mechola, bis jenseits von Jokmeam. Der Sohn Gebers in Ramoth, in Gilead, der hatte die Dörfer Jers, des Sohnes Manasses in Gilead und das Gebiet von Argob, das in Bashan liegt. 60 große Städte mit Mauern und ehernen Riegeln geschützt. Achinadab, der Sohn Idos, in Mahanaim. Achimas in Naphtali, auch ernannt sich seine Tochter Salomos, Basma zur Frau. Bana, der Sohn Husais, in Asa und Beer. Josaphat, der Sohn Baruas, in Asisachar. Sibai, der Sohn Elas, in Benjamin. Geber, der Sohn Uris, im Land Gilead, im Land Sihons, des Königs, der Amoriter und Ochs des Königs von Bashan. Nur ein Aufseher war in diesem Land. Vers 1 berichtet uns über die Regentschaft Salomos, dass er über ganz Israel regiert hat. Es ist sehr wichtig zu erkennen, was bisher vorgefallen ist, um Vers 1 in seinem gesamten Kontext besser verstehen zu können. Salomo war das auserwählte Werkzeug Gottes, das den Thron Davids geerbt hat. Seine Liebe zu Gott war ungehorsam, außer das Opfer an den Höhen und die Hochzeit mit der Ägypterin. Als Salomo dem Herrn geopfert hat, da ist Gott ihm bei Gibeon im Traum erschienen, wo er ihn aufgefordert hat, etwas zu bitten, wonach er verlangt. Daraufhin hat Salomo dem Herrn gebeten, dass er Weisheit benötigt, da er ein riesiges Volk zu verwalten hat. Und ohne diese Weisheit ist er weder tauglich, das Volk zu richten, noch gut vom Böse zu unterscheiden. In Anbetracht dessen ist Jahwe auf seinen Wunsch eingegangen und hat ihm auch ein verständiges Herz gegeben. Das erste Event, wo die Weisheit Gottes unter dem Volk Israel zum Einsatz gekommen war, war der Streit der zwei Huren und wo Salomo dafür gesorgt hat, dass die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Das Volk hat sich aufgrund dieses Ereignisses vor Salomo gefürchtet, was ihm einen enormen Vorteil verschafft hat, da sie ihn auch verehrten und sie sich nicht wagten, ihm zu widersetzen. Das ist also die Ausgangslage, die es zu beachten gilt. Und wir sehen jetzt hier, nach all diesen Vorfällen, dass er über ganz Israel regiert hat. Das führt uns schon zu unserem ersten Anwendungspunkt. Eine funktionsfähige Regierung ist primär auf einen gottesfürchtigen und weisen Mann angewiesen. Hören wir zu. Da, wo es an einem gottesfürchtigen und weisen Mann als leitenden Regierenden mangelt, da ist kein Segen zu erwarten, weil man sich nicht auf Gottes Weisheit beruht. Fehlt nämlich die richtige Ausstattung, so kann man auch nicht richtig führen. Lasst uns das anhand einer Illustration anschauen. Stellt euch vor, da gibt es eine Person, der als Präsidentschaftskandidat antritt. Zudem besitzt dieser Mann eine ausgezeichnete Ausbildung, aber sie hat keine von Gott gegebene Einsicht, um so zu regieren, wie es dem Willen Gottes entspricht. Dass dann daraus etwas Gutes entstehen soll, ist definitiv schwer zu erwarten. Und tatsächlich gibt es so einen Kandidaten. Sein Name ist Rodrigo Duterte, der ein Präsident von den Philippinen war. Duterte schloss 1956 die Grundschulausbildung ab. Seine Sekundarschulausbildung schloss er in der Highschool-Abteilung des Holy Cross College of Digos, heute Jesus College, in Digos Provinz Davao ab, nachdem er zweimal von früheren Schulen verwiesen worden war. Sein Studium schloss er 1968 mit einem Bachelor of Arts in Politikwissenschaft am Lyceum of the Philippines in Manila ab. 1972 erwarb er einen Abschluss in Rechtswissenschaften am San Beda College of Law. Im selben Jahr legte er die Anwaltsprüfung ab. Duterte wurde schließlich von 1977 bis 1979 Sonderermittler bei der Staatsanwaltschaft der Stadt Davao. Von 1979 bis 1981 vierter stellvertretender Staatsanwalt bei der Stadt. Von 1981 bis 1983 dritter stellvertretender Staatsanwalt. Und von 1983 bis 1986 zweiter stellvertretender Staatsanwalt. Und obwohl er einen akademischen Abschluss hatte, war er ein äußerst brutaler Diktator. Zumindest in Bezug auf die damals angenommene Pandemie und die extrem harte Vorgehensweise gegen Drogenkriminalität. Eine Mutter hat sogar gesagt, dass man einem Toten eine zweite Chance hätte geben können, bevor man ihn umbringt. Doch an diesem Beispiel sieht man, dass Weisheit von dem Herrn geschenkt werden muss, um auch dementsprechend adäquat handeln zu können. Bei Salomo war sie gewiss zu finden. Und was ist das für ein Geschenk, wenn eine Regierung so einen Mann haben darf? Die Verse 2 bis 6 präsentieren uns die obersten Beamten Salomos. Beachten wir nun Vers 2 mit diesem einleitenden Statement. Und dies waren seine obersten Beamten. Verpassen wir das nicht. So wie Gott den Salomo über Israel eingesetzt hat, so hat Salomo seine obersten Beamten in das Amt berufen. Wir sehen hier eine sukzessive Kette, was die Weisheit Gottes anbelangt. Denn Jahwe hat sich bewusst für Salomo entschieden. Und Salomo hat ebenso nach der Weisheit gehandelt, die richtigen Leute in seine Regierung einzuführen. Dies führt uns zu unserem zweiten Anwendungspunkt. Eine funktionsfähige Regierung ist bei der Einsetzung der Regierenden auf weise Entscheidungen abhängig. Vielleicht können wir uns noch erinnern, als Abiatar und Joab ihr Amt zum Schluss unordentlich ausgeführt haben. Da hat Salomo Sadok und Benaja eingestellt. Warum hat er sie eingeführt? Dass sie auch in den entscheidenden Situationen ihre Loyalität und vor allem Gottesfurcht unter Beweis gestellt haben. Zudem ist von ihnen in der Schrift ein tadelloses Profil zu entnehmen. Dass Salomo dann auf solche Leute zurückgreift, beruht auf seinen klugen Überlegungen. Was bestimmte Politiker angeht, so haben wir von ihnen viele Aussetzer feststellen können. Doch man frage sich, wer hat sie in die Politik befördert, damit sie in diese Position kommen können? Es muss jemand sein, der bewusst auf solche Leute gesetzt hat, damit er oder dieses Regime seine Pläne gezielt installieren kann. Und dieser Initiator zeigt sich durch solche Aktionen, dass er keine gereifte Auswahl getroffen hat. Es ist daher immens wichtig, dass man die richtigen Leute einbindet. Und wenn das schon in Salomos Regierung der Kasus war, wie sehr ist es dann in unseren Gemeinden zu erwarten? Wer nämlich falsche Älteste zu dem Dienst beschäftigt, so kann sich eine Versammlung rapide verschlechtern. Tatsächlich ist mir so ein Fall geläufig und man hört, dass in dieser Gemeinde die liberale Gesinnung enorm zugewonnen hat. Zu Beginn war es deutlich stabiler, aber dadurch, dass man nicht die geeigneten Männer hatte, so hat es auch einen verkehrten Lauf bekommen. Und man muss sagen, dass es in vielen Fällen nicht mehr reversibel ist, wenn Gott keine Gnade schenkt. An diesen Punkt angelehnt, kommen wir zu unserem dritten Anwendungspunkt. Eine funktionsfähige Regierung zählt auf andere Personen. In einer funktionsfähigen Regierung sind nicht nur weise Entscheidungen gefragt, sondern es besteht aus einem Team aus den richtigen Menschen. Leider identifizieren sich manche Lieder mit dem One-Man-Army-Begriff. Was meint diese Benennung? Eine Mann-Armee, oft ein Motiv aus Actionfilmen, ein schwer bewaffneter und gut ausgebildeter Kämpfer, der in der Lage ist, zahlreichen Feinden allein gegenüberzutreten, wobei es oft um Zehntausenden von Gegnern geht. Das ist aber nicht das exakte Bild, was eine funktionsfähige Regierung ausmacht, sondern das wäre ein egoistisches Vorhaben, um sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Ernst Wolf hat dazu ein interessantes Statement zitiert, das so lautet: 2015, Elon Musk, Altman, unter anderem gründeten OpenAI als Non-Profit. 2018, Musk steigt aus. 2019, OpenAI LP arbeitet gewinnorientiert. Musk ist empört. 2022, OpenAI ChatGPT löst globalen KI-Boom aus. 2023, Musk gründet xAI ohne erwarteten Erfolg. 2025, Musk bietet $97,4 Milliarden für die Übernahme. In diesem Modell ist zu sehen, dass Musk keine Begeisterung für seinen Kollegen hat, wenn ein sehr gutes Ergebnis zu sehen ist. Anstatt sich für den anderen zu freuen, ist hier ein Neid zu bemerken, der dem anderen nichts gönnt. Aber inzwischen soll sein Grok 3 die beste Technologie sein. Und Salomo will sich nicht im Zentrum des Geschehens stellen, sondern er selbst bezeichnet sich als ein Knecht Gottes. Zudem weiß er, dass er in seinem Königreich auf Männer Gottes hoffen kann. Dass er dann den und den Plan voll auserkoren hat, ist nachzuvollziehen. Auch hier an dieser Stelle will ich euch nicht vorenthalten, was mir vorgefallen ist, als ich mit dem Liedpastor, was keine biblische Bezeichnung ist, in Kontakt gestanden bin. Er hatte vor allem das Ansehen seiner Mitglieder genossen und er hat auch manipulative Techniken angewandt, damit Menschen sich seiner Autorität beugen. Man frage sich, wie ist das möglich, dass so eine arrogante Gestalt diesen Posten ausführt? Doch es ist die Realität. Und leider auch kein Einzelfall in unseren letzten Tagen, bevor Christus wiederkommt. Und die erste Erwähnung, die von den obersten Beamten erwähnt wird, ist Asaria, der Sohn des Priesters Sadok. Es gibt hier verschiedene Auslegungen, was diesen Mann betrifft. Aber ich möchte euch eine Möglichkeit anbieten, die sehr häufig vorkommt. Und zwar sagt man, dass dieser Asaria der Enkel des Sadoks war und dass er, wenn diese These stimmt, dann ist es sehr beachtenswert, dass Salomo einem Priester die höchste Vorrangstellung gibt. Denn in sehr vielen Fällen war es der militärische Führer. Des Weiteren werden Elihoreb und Achia, die beiden Söhne Sisas, erwähnt. Diese waren Schreiber, so wie es angeblich deren Vater schon bei dem Vorgänger des gegenwärtigen Thronerben vollzogen hat. Wahrscheinlich haben sie königliche Edikte vorbereitet und offizielle Berichte aufbewahrt. Josaphat, der Sohn Achiluds, war Kanzleischreiber, der schon unter Salomos Vater sein Werk geleistet hat, wie es in 2. Samuel Kapitel 8, Vers 16 zu finden ist. Es ist vermutlich anzunehmen, dass er die Aufzeichnungen von allen wichtigen Alltagsangelegenheiten des Königsreichs verwaltet hat. In Vers 4 taucht dann Benaja, der Sohn Jojadas, auf, welcher Heerführer war. Wir haben vorhin gesagt, dass er durch Joab ersetzt worden war, da er 2 unschuldige Morde begangen hat. Also Joab. Zudem war Benaja dem David treu, als Adonir versucht hatte, den Königsthron mit Gewalt an sich zu reißen und so Salomo zu berauben. Er war auch derjenige, der die Exekution des Königs praktiziert hat. Im selben Vers werden aber auch Zadok und Abiatar zitiert. Unter David haben beide Herrschaften als hohe Priester gedient. Nachzulesen in 2. Samuel Kapitel 20, Vers 25. Aber man frage sich hier, warum wird Abiatar aufgezählt? Denn er wurde ja für seine schlimme Verfehlung des Amtes enthoben. Wiederum möchte ich euch eine Alternative aufzeigen. Wenn Osiander schreibt, welcher, ob er wohl vom hohen Priesteramt verstoßen war, so erscheint doch aus diesem Ort, dass er bisweilen berufen worden, damit er des hohen Priesters Zadoks statt vertrete, wenn die Notdurft erforderte. Aber die ordentliche Würde des hohen Priesteramtes hatte er verloren. Was dieselben Einsetzungen des Salomos mit seinem Vater verbindet, so hat Henry eine interessante Aussage kundgetan, indem er schreibt, obwohl Salomo ein weiser Mann war, wollte er sich nicht anmaßen, in dieser Angelegenheit weiser zu sein als sein Vater. Wenn die Söhne den Reichtum, die Ehre und die Macht ihres Vaters erben, ist es ein Zeichen des Respekts vor dem Andenken des Vaters. Ceteris paribus, wo es möglich ist, die zu beschäftigen, die er beschäftigt hat, und denen zu vertrauen, denen er vertraut hat. Kommen wir nun weiter zu Asaria, des Sohnes Nathan, denn er war über die 12 Aufseher gesetzt. Man beachte, dass ihm eine hohe Verantwortung übergeben war, im Gegensatz zu den anderen Kandidaten, denn hier wird ein Mann für 12 Angestellte gebraucht. Und damit eines ja klar ist und wir keine falsche Schlussfolgerung ziehen, was die Gemeinde im Neuen Testament betrifft, so ist es eine nicht-biblische Lehre, einen Papst über alle zu setzen, da jede Gemeinde eine selbstständige ist. Aber lasst uns nun den 4. Anwendungspunkt besprechen. Eine funktionsfähige Regierung kann Leute im Amt haben, die eine höhere Verantwortung tragen. Dass Salomo genau den Asaria über die 12 Aufseher gesetzt hat, war kein Zufall. Er musste sich seiner Sache sicher sein, was er da anstellt. Denn nicht jeder ist für diese Tätigkeit geeignet. Wäre er nicht dafür tauglich gewesen, dann hätte schnell er überfordert werden können und Schwierigkeiten im Königreich Salomos bereitet. Aber jemand, der auch solche Lasten stemmen kann, kann für so einen Rang der bestplatzierte Herr sein. Und auch hier möchte ich einen Einwand bringen, dass Gott sagt, dass die Hirten der Gemeinde strenger heranziehen, dass man sie an ihre Haftbarkeit härter beurteilt. Ein Ältester muss auf die Schafe schauen, dass alles ordnungsgemäß verläuft, weil sonst ein Chaos entstehen könnte. Die Schrift sagt daher nicht umsonst, dass man besonders darauf achten soll, wer für dieses Amt qualifiziert ist. Und ob jemand diese oder jene Gewissenhaftigkeit zu tragen hat, Gottes Liebe differenziert seine Kinder nicht. Ein Ältester ist nicht mehr der, wie die alte Frau, die hinten auf dem Stuhl sitzt und dem Herrn folgt. Sei mir daher behutsam, dass die korrekten Bedingungen gegeben sind, um den oder jenen zu implementieren. Und das wird auch uns gelingen, wenn wir wie ein Salomo agieren oder andere zu Rate ziehen. Der zweite Sohn des Nathan war Sabo, der ein Minister und Freund des Königs war. Vielleicht musste er in seiner Funktion als Priester den König in der Ausführung der geistlichen und zeremoniellen Aktivitäten beiseite stehen. Die Bezeichnung, dass er der Freund des Königs war, ist ein Hinweis auf eine Separierung zu den anderen Personen und der engen und vertrauten Beziehung zu dem König. Es ist eine Ehre, wenn man so betitelt werden darf. Doch wer war Achisa? Denn von ihm wird gesagt, dass er über das Haus gesetzt war. Damit ist die Verwaltung des Hauses Salomos gemeint. Und dies war eine äußerst spezielle Angelegenheit. In Jesaja Kapitel 22 sehen wir Folgendes, beziehungsweise können wir über Schebner erfahren, der über den Palast gesetzt war. Da er aber seine Macht aufgrund der Selbstverherrlichung missbraucht hat, wurde er abgesetzt. Dann haben wir aber auch noch Adoniram, den Sohn Abdas, der für die Fronarbeit verpflichtet war. Dabei handelt es sich hier um die Aufsicht über diejenigen, die den Tribut eingetrieben haben, wie der Tagung sagt, sei es vom Volk Israel oder von anderen Nationen oder von beiden. Dieser hatte dasselbe Amt zu Davids Zeiten, wie es in 2. Samuel Kapitel 20, Vers 24 auftaucht. Und nachdem wir uns in den Versen 2 bis 6 die obersten Beamten Salomos betrachtet haben, kommen wir nun zu den Versen 10 bis 19, die uns die Aufseher aufzeigen. Fangen wir mit Vers 7 an, der besagt, dass Salomo 12 Aufseher über ganz Israel hatte, die den König und sein Haus mit Speise versorgt haben. Der 5. Anwendungspunkt, den wir hier aufgreifen können, ist, eine funktionsfähige Regierung hat Struktur. Was nun besonders in das Geschehen tritt, ist, dass Salomo jeden Aufseher für eine spezifische Zone eingeteilt hat, da ein Königreich, das so ein gewaltiges Ausmaß wie das des Salomos besitzt, eine saubere und clevere Organisation benötigt. Eigentlich ist es eine notwendige Voraussetzung dafür, dass eine funktionsfähige Regierung eine ordentliche Gliederung aufweist, sodass man vielleicht sich fragen kann, warum muss man noch über diesen Punkt diskutieren? Das Tragische jedoch ist, dass nicht jede Führung eine strukturierte Organisation aufweist. Das mag für den einen prekär klingen, aber in der Wirklichkeit kommt es sehr wohl vor. Auch hier kann ich ein Exemplar aus der Realität bringen, wo ein Leiter aus einer Gemeinschaft bei der Einteilung von Leuten nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen hat, wo man dann nicht mehr gewusst hat, was man jetzt in Betracht ziehen soll. Und so in einer Position zu haben, kann Chaos in dem ganzen Apparat bringen. Dann stellt euch vor, der eine ist für eine bestimmte Sache und der andere ist für eine andere Tätigkeit eingeteilt. Aber keiner von beiden weiß exakt, was er zu tun hat, weil man es nicht konkret zur Sprache gebracht hat. Es ist also essentiell, dass eine sinnvolle Architektur existiert. Was waren nun die Aufgaben dieser Statthalter? Das war die Versorgung des königlichen Hofes mit Lebensmitteln. Es hat so ausgeschaut, und zwar die natürlichen und menschlichen Ressourcen ihrer Bezirke zu bündeln, um eine effizientere und rentablere Nutzung der lokalen Ressourcen im nationalen Interesse zu gewährleisten. Jedoch war für einen Monat im Jahr für die Versorgung zuständig. Eine geschichtliche Quelle schreibt dazu, eine solche Versorgung diente auch als eine Form der Besteuerung, indem die lokalen Bezirke dazu angehalten wurden, der nationalen Regierung Dienste zu leisten. Verwaltungsdokumente aus Ugarit, Mari und Babylon geben Aufschluss über die königlichen Erwartungen an die lokalen Gouverneure. Es werden Kontingente von Rohstoffen und verarbeiteten Waren und Materialien aufgelistet, manchmal zusammen mit den Gaben der Vorjahre. Auf jeden Fall können wir von diesen Aufseher jenes lernen, und zwar, dass man gut haushalten soll. Die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen, die vorhanden sind oder sich anbieten lassen, um sich zu sorgen für das Wohl des Hauses Salomo. Bedenken wir auch, dass Salomo mit dem Dienst, den er den Männern zugewiesen hat, sich eine enorme Erleichterung verschafft hat, damit er selbst und die, die ihm unmittelbar zur Seite gestanden haben, von vielen Sorgen befreit würden und sich mehr den Staatsgeschäften widmen könnten, ohne dass sich um viele Dienste kümmern müssten, da ihnen die Vorräte dafür zur Verfügung stünden. Des Weiteren könnten auf diese Art und Weise alle Teile des Königreichs gleichermaßen von der Abnahme der Abwaren, die in ihrem Land produziert waren, profitieren. Dadurch würde die Industrie gefördert und folglich der Wohlstand vermehrt, selbst in den Stämmen, die am weitesten vom Hof entfernt gelegen sind. Zusätzlich war die Aufteilung des Salomos eine kluge Wahl, da nicht zu viel Macht in einer Hand oder wenigen Händen konzentriert war. Da, wo sie nämlich besteht, so ist die Gefahr des Missbrauches vorhanden, wo Leute sich maßlos bereichern können oder ihre Autorität für falsche Zwecke benutzen können. In vielen Ländern ist es ja präsent. Zudem wäre es keine verstärkte Belastung für den Einzelnen, wo man überfordert werden könnte. Es gibt solche Menschen, die Hausaufgaben für mehrere Personen bewältigen müssen, was zu einer gewaltigen Überbelastung führen kann. Diese Beauftragten des Verpflegungsamtes nicht für das Heer oder die Marine, sondern für den Haushalt, werden hier genannt. Einige von ihnen nur mit ihrem Nachnamen, wie große Männer gewöhnlich ihre Diener nennen. Zwei von ihnen haben Salomos Töchter geheiratet, Ben Abinada und Achimas. Und es ist keine Schande für sie, Geschäftsleute zu heiraten. Es ist nämlich besser, wenn sie sich mit israelitischen Hofbeamten ihres Vaters einlassen, als mit den Söhnen von Fürsten, die dem Bund der Verheißung fremd sind. Alles in allem eine Meisterleistung in der Organisation des Salomos. In den Versen 8 bis 19 gibt es auch einen interessanten Kommentar, was hier die Geografie anspricht. Und zwar wird es so ausgedrückt. Sowohl in Ugarit als auch in Alalach wurden Verwaltungstexte in einer ähnlichen literarischen Form wie hier gefunden. Die geografischen Bezeichnungen für die verschiedenen Provinzen des Königreichs Salomos sind nicht hinreichend genau, um für jede von ihnen exakte Grenzen festlegen zu können. Jeder Gouverneur hatte offenbar einen oder mehrere Verwaltungssitze, zum Beispiel Ben Abinadab in Dor und Bana, in Tanach und Megiddo. Einige der Bezirke umfassten offenbar auch frühere Stammesgebiete. Das ursprüngliche Gebiet von Dan in Dan im zentralen Hochland, Naphtali im östlichen Galiläa und Aser an den westlichen Hängen von Galiläa. Eine Besonderheit ist jedoch die Einbeziehung vom kanaänischen und philistäischen Gebiet. Dora, die Hafenstadt der Seevölker, die in der ägyptischen Sage von Venamum 11. Jahrhundert vor Christus erwähnt wird, und das kanaänische Hefer, den Ipsa in der Sharon-Ebene, Jesua 12,17, die Tatsache, dass Juda am Ende der Liste steht, Vers 20, deutet darauf hin, dass sich seine Verwaltung und steuerlichen Zuständigkeiten aufgrund seiner Verbindung mit dem davidischen Haus von denen der übrigen Bezirke unterschieden haben könnten. Vergleicht man die funktionsfähige Regierung Salomos mit unseren Regierungen in der Welt, dann kann man wirklich davon nur träumen, so eine Regierung zu finden. Die Welt sehnt sich sogar nach einer funktionsfähigen Regierung. Hier in Österreich hatten wir ein Chaos, was die Regierungsbildung anbelangt, und erst zu einem späteren Zeitpunkt ist sie gebildet worden. Man beachte aber auch den scharfen Kontrast zwischen der Regierung Salomos und den heutigen in unserer Zeit. Denn Salomo hat sich auf Gott berufen. Was ist aber bei uns? Viele nehmen das Wort Gottes gar nicht mehr in den Mund, so wie es damals Olaf Scholz getan hat. In einem älteren Bericht lesen wir, der neue Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei seiner Vereidigung auf den Gottesbezug "So wahr mir Gott helfe" verzichtet. Das mag bei manchen Kirchen und traditionsverbundenen Menschen für Enttäuschung bis Entrüstung gesorgt haben. Scholz hat als erster konfessionsloser Regierungschef den Amtseid ohne besagte Formel abgelegt. Wir alle werden uns daran gewöhnen müssen, dass die Formel "So wahr mir Gott helfe" bei Vereidigungen nicht mehr selbstverständlich und erwartbar mitgesprochen wird. Auch bei einigen Mitgliedern des neuen Kabinetts nicht. Religiöse Bezüge verlieren an Bedeutung, sowohl intern als auch bei Außenstehenden. Ja, in unserer gegenwärtigen Zeit ist es eine Rarität geworden oder nicht mehr zu finden, da alle oder die meisten Führenden Gott verworfen haben. Es war also von Gott Weisheit, der die Weisheit per Definition ist, Salomo als den rechtmäßigen Herrscher zu installieren. Und wisst ihr was? Da, wo Gott ausgeklammert ist, da ist auch kein Segen Gottes zu erwarten. Wie äußert sich dieser Segen? Weise Führung, weise Entscheidungen, Struktur, kein egoistisches Verhalten, die richtigen Verantwortungen zu teilen. Ziehen wir aber auch diesen Artikel heran, wo die Resultate des ehemaligen Bundeskanzlers Scholz zu sehen sind, der auf Gott verzichtet hat. Denn da heißt es: Politisch ging die Bundesregierung seit Monaten in die unterschiedliche Richtungen. Alle Ampelparteien sackten in den Umfragen ab. Die Regierung war so unbeliebt wie kaum eine andere Regierung vor ihr. Nur Kanzler Scholz versuchte noch, Zuversicht zu versprühen. Er versuchte, die vielen Krisen mit Humor zu nehmen, auch den Unmut der Bevölkerung. Als bei einem Bürgerdialog des Tagesspiegels ein Erzieher erzählt, der Streit in der Koalition erinnere ihn an die Kinder, antwortet Scholz: Sie haben recht. Jetzt ist die Frage, welches Patenrezept haben Sie? Ich frage für einen Freund. Mit Selbstbewusstsein versucht er, die Koalition durch Krisen weiterzuführen. Die aktuellen Wirtschaftsdaten haben den Streit innerhalb der Ampel endgültig eskalieren lassen. Habeck, Lindner und Scholz gingen jeweils mit eigenen Vorschlägen an die Öffentlichkeit. Nun gab es die Konsequenz: Lindner ist nicht mehr Finanzminister und das Projekt Ampelkoalition endet vorzeitig. Aber wie kann man dann eine funktionsfähige Regierung erwarten, wo kein weißer Mann regiert und wo kein weißer Mann anwesend ist? Da kann man auch nicht auf weiße Entschlüsse hoffen, der andere Leute in das Amt befugt. Da braucht man auch sich nicht wundern, wenn arrogante Tatsachen im Laufen sind. Oder eine nicht gesegnete Konstruktion und Einteilung, was gewisse Leute betrifft. Und es wird auch keiner leugnen, wenn wir unsere bizarre Zeit mit der damaligen vergleichen. Dann kann man mit einer starken Mehrheit betonen, dass der Abfall der Gottlosigkeit in unserem Regiment noch nie so groß war wie heute. Das Resümee lautet daher, dass Unordnung in sehr vielen Bereichen gegeben ist. Und wer glaubt, dass all das Schreckliche, was wir vor unserer Nase haben, einmal endgültig aufhören wird, dem kann ich zwei unmissverständliche Dinge mitgeben. Erstens spricht die Schrift davon, dass wir in der letzten Zeit von einer antichristlichen Herrschaft überfallen werden, wo Gottes Wort keinen Platz haben darf. Mit anderen Worten, werden wir auf eine sehr schlimme Regierung zusteuern, wo es kein Ausweichen gibt. Die Konsequenz ist, dass man der Realität ins Auge schauen soll und keine Märchen erwarten darf. Zudem sind Märchen Illusionen, die frei der Fantasie entspringen. Bei Märchen gibt es zwar schöne Ausgänge, aber man kann sich nie darauf verlassen. Sie sind für Träumer, denn manche lieben Farben, dass sie so den gegebenen Umständen entfliehen wollen, aber es nicht schaffen. Zweitens, bei allen fürchterlichen Wandel, den wir mitbekommen, dürfen wir getrost sein, denn wenn Christus in all seiner Herrlichkeit wiederkommen wird, so wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Die beste und ewige Regierung steht noch aus und jeder darf sich daran beteiligen, wenn er den neuen und besseren Salomo anerkennt, und zwar den Herrn Jesus Christus. Schauen wir einen kurzen Auszug, was Offenbarung Kapitel 21, Verse 1 bis 3 darüber sagen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Diese letzten Worte, die wir soeben gehört haben, haben einen festen Bestand. Sie sind verlässlich und unzerstörbar, so wie es das Königreich Gottes ist. Es erwartet uns daher eine glorreiche Herrschaft für alle, die bis zum Ende an Christus festhalten. Denn alle, die in Christus sind, haben bereits Anteil an der Regierung Christi. Der eine ist für diese, der andere ist für jene Aufgabe berufen. Wir alle tragen dazu bei, dass seine Regierung funktionsfähig läuft. Salomo kann man zum Beispiel als einen Typus des Christus betrachten. Die Aufseher wie die Ältesten in unserer Zeit, wo der eine predigt und der andere Seelsorge betreibt. Alle Ältesten tragen dazu bei, dass das Reich Christi bestens versorgt wird. An dieser Stelle möchte ich nur kurz aufführen, dass die Heilige Schrift im Neuen Testament nicht eine funktionsfähige Regierung kennt, wo Staat und Glaube vermischt werden, so wie es in der Geschichte der katholischen Kirche zu finden ist. Johannes Rammel schreibt dazu Folgendes. Denn da wurde der Dienst Diakonie allmählich zu einer heiligen Herrschaftshierarchie unerlaubt umgewandelt. Vorsteher einer größeren Gemeinde einer Stadt erweiterten ihren Herrschaftsbereich über ein ganzes Land, schränkten Befugnisse der ältesten Presbyter, der Gemeinden heute Priester genannt, ein und machten sie zu ihren Untertanen. So entstanden die Diözesen, griechisch Diokein, Haushaltsverwaltungsgebiete. Für das römische Kaiserreich ist es der Teilbezirk einer Provinz, später wurde umgekehrt das ganze Reich in 12 Diözesen eingeteilt. Mögen wir daher Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.